Mut in dieser Welt brauchen wir wirklich. Wenn man die Zeitungen liest, die Nachrichten hört, dann sieht man, wie nötig Menschen Ermutigung brauchen. Aber schwierig und fast penetrant wird es, wenn Menschen auf eine Weise einander Mut machen wollen, die irgendwie den Boden der Realität zu verlassen scheint. Ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, wie das manchmal so ist, wenn einer so euphorisch berichtet. Und dann hat er all die schönsten Vokabeln bereit, zu denen wir Menschen fähig sind. Und dann kriegt man so ein ganz unangenehmes Gefühl. Dann ist jemand vielleicht, der vorher depressiv war und manisch veranlagt ist, in die euphorische Phase umgekippt. Und dann nimmt er die Realitäten gar nicht mehr wahr, er ist nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit. Und das kann wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Aber sowas habe ich in der Bibel auch entdeckt, dass so etwas passieren kann. Nur hat es da einen anderen Hintergrund. Als ich den 33. Psalm aufschlug, sind mir solche Vokabeln begegnet. Da ist vom Freuen die Rede. Und zwar von einem uneingeschränkten Freuen. Da ist vom Preisen etwas ausgesagt. Vom Danken, vom Lobsingen, vom Singen und schönen Spielen auf den Instrumenten und vieles andere mehr. Wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm gedichtet hat. Es steht nicht drin. Aber offensichtlich ist das eine Person gewesen, die viel Freude entdeckt hat im Leben. Und dass es viele Gründe und Ursachen gibt, Gott zu loben und zu preisen und sich zu freuen, ihm zu danken und auch die Instrumente zur Hilfe zu nehmen, um der Freude Ausdruck zu verleihen. Und wenn man dann weiterliest, die ersten drei Verse hinter sich hat, wo da eben vom Freuen, Preisen, Danken, Lob singen, Singen und schönen Spielen die Rede ist, dann auf einmal kommt die Begründung. Und dann merkt man, da gibt es ja einen Grund im Leben, um so zu handeln und zu reagieren. Dieser Mann oder diese Frau hat ja gar nicht den Boden der Wirklichkeit verlassen. Sondern gerade, weil ihm etwas aufgegangen ist, nimmt er diese schönsten Wörter in den Mund. Denn es heißt hier in Vers 4, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist also der Boden der Wirklichkeit. Das ist also die Ursache, warum da sich gefreut wird, warum Gott gepriesen wird, warum man ihm singt und die Instrumente mit dazu nimmt. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Hier hat ein Mensch das Vertrauen auf das Wort Gottes gesetzt. Und hat gemerkt, hier habe ich ein Fundament, das trägt. Und wir kennen doch eigentlich ganz andere Wirklichkeiten. Wir sagen, etwas Festes muss der Mensch haben. Und wir erleben es selber oder bei anderen, wie Menschen so schlecht ein festes Lebensfundament finden können. Und manche sind richtig enttäuscht vom Leben. Denn wenn wir an Worte denken, dann haben wir es ja mit einer Wortinflation ohnegleichen zu tun. Es sind wahrscheinlich oder ganz sicher sogar noch nie so viele Worte gedruckt worden wie in unseren Tagen. Das ist unübersehbar, was da auf dem Büchermarkt erscheint, auch in unserem Land. Geht mal in die Buchläden. Worte, Worte, Worte. Dann, wenn wir an Rundfunksendungen denken, an Fernsehsendungen, Worte und Bilder in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und dann schauen wir uns die hohen Leute unserer Gesellschaften an. Worte. Es ist noch gar nicht lang her. Wir hatten Jahreswechsel. Und schauen wir uns dann mal oder hören wir uns die Neujahrsbotschaften der Politiker an. Wie viele Worte werden dort gemacht? Oder es ist noch gar nicht lange her, dass in den Vereinigten Staaten diese Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben. Worte wurden gemacht. viele Worte, inzwischen schon nach Amtsantritt kleinere Brötchen gebacken, wie man hören kann. Auch Clinton kann sich nicht über die Wirklichkeiten seines Landes erheben. Auch ihn hat die Realität schon längst eingeholt. Worte werden gemacht. Wo bleibt die Wirklichkeit? Da gibt es viele Vertragsworte. Verhandlungen. Wie viele Verhandlungen sind schon gewesen im Blick auf den Waffenstillstand in Jugoslawien, diesem ehemaligen Jugoslawien? Worte, die wie Seifenblasen zerplatzt sind. Oder Hilfe wird angeboten, Hilfe wird gesagt, aber nichts anderes als Unterdrückung kommt manchmal dabei heraus. Wortinflationen in der Politik unter den Völkern. Und wie viel Inflation der Worte gibt es auch in den Ehen und Familien? Denken wir mal, wie Ehen geschlossen werden. Da hängt der Himmel voller Geigen. Man verspricht sich das Jahr, lebenslang beieinander zu bleiben. Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Es ist ein Jammer, was sich dort in der Gesellschaft, auch in unserem Volk, vollzieht. Und wenn wir an die Familien denken, wie viele Familien zerbrechen, wie oft wird die Maske gewahrt, ein schönes Gesicht einander gezeigt, und vielleicht tun auch die Kinder aus sogenannten anständigen oder frommen Elternhäusern manchmal so, als würden sie anständig leben, aber wenn sie dann die Tür des Elternhauses hinter sich haben und das Dunkel der Nacht sie umgibt, leben sie ganz anders, als ihre Worte es ausdrücken. Wortinflation auch in den Ehen und Familien. Wie oft wird den alten Menschen versprochen, wir sorgen für euch und wir lassen euch nie allein. Aber wenn man sie dann eines Tages ins Altenheim abgeschoben hat, dann ist vielleicht noch sehr selten ein Besuch auf der Ordnung des Tages. Und die alten Leute kommen sich sehr vereinsamt vor. Wortinflation auch an dieser Stelle. Wie viele Worte werden in sonstigen zwischenmenschlichen Beziehungen gemacht? Es muss doch alles vertraglich unter uns geregelt werden, juristisch festgelegt sein, weil wir den Worten, die wir einander sagen, nicht vertrauen können. Warum müssen sich Menschen und Völker misstrauen? Und wir haben allen Grund dazu, einander zu misstrauen. Es ist wirklich so, wie der Dichter es sagt, Worte sind Schall und Rauch. Und jeder von uns hätte ungezählte Beispiele jetzt parat, um das zu bestätigen, wie Worte von Menschen wirklich im buchstäblichen Sinn wie Seifenblasen zerplatzt sind. Aber jetzt kommt der Psalmdichter und sagt, verzagt nicht, sondern es gibt einen festen Anker in dieser Situation. Es gibt ein Wort, auf das Verlass ist. Und das ist nicht Menschenwort, sondern das ist Gottes Wort. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn Gott ist nicht ein Mensch. Er ist der ganz andere, auf dessen Wort man sich wirklich verlassen kann. Und nun müssen wir eine solche Aussage mal versuchen, ein wenig im rechten Gottesbild zu betrachten. Und da wollen wir zunächst einmal diese Aussage ein Stück untersuchen im Blick auf die Zusagen, die Gott gemacht hat, die Zusagen seiner Gnade zum Beispiel, seiner Gunst und seiner Hilfe. Und als der Psalmdichter das sagte, da konnte er zurückschauen, nicht nur auf ein Stück Geschichte in seinem Leben, sondern auf die Geschichte Gottes mit den Menschen, in die Vergangenheit hinein. Und wenn wir das mit ihm tun, dann entdecken wir zum Beispiel auf dem ersten Blatt der Bibel, dass Gott alles ins Dasein rief durch sein schöpferisches Wort. Und Gott sprach und es geschah. Es war da. Gott schuf die Welt durch sein vollmächtiges, schöpferisches Wort. Nichts ist geschaffen ohne das Wort Gottes. Und am Ende, als Bilanz gezogen wurde nach der Schöpfung, heißt es nicht nur, es war alles gut, sondern es war alles sehr gut. Das, was Gott schafft, ist immer in der Bilanz sehr gut, weil Gott nie halbe Sachen macht, nie etwas unvollendet lässt. Und dann hat Gott seine Segensworte eingehalten. Ich habe eins ja heute zur Eröffnung des Gottesdienstes bei diesem herrlichen Sturm draußen, aber inzwischen sieht es ja viel heller aus, wenn ich das richtig deute, wenn ich durchs Fenster schaue, zitiert aus 1. Mose Kapitel 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir haben viel Grund, in dieser Schöpfung vieles zu verändern und die Umwelt zu schützen. Und es wird ja auch eine Thematik, eine Teilthematik auf unserer Glaubenskonferenz sein. Und da muss sich wirklich umgestellt werden. Das werden wir sicher noch viel mehr entdecken müssen, als wir das jetzt vielleicht nur ahnen. Aber eins wird auch wahr bleiben, wie es in der Vergangenheit wahr war. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eben solange diese Erde steht, sagt es Gottes Wort. Es gibt einmal eine Stunde, wo Himmel und Erde vergehen werden, wo Gott alles vergehen lässt, aber bis dahin wird es nicht aufhören. Und die Jahrtausende der Geschichte zeigen uns das. Gott stand zu seinem Wort. Und das galt nicht nur im Großen, sondern das galt auch, wenn Gott zum einzelnen Menschen sprach. Ein Beispiel, das uns im Alten Testament ja vor Augen gestellt wird und das viele von uns sehr gut kennen, ist Abraham. Abraham und seine Frau Sarah waren alt geworden und hatten immer noch keine Kinder. Und Gott hatte ihnen zugesagt, ihr werdet Nachkommen haben. Und Abraham vertraute dem Herrn auch noch in seinem hohen Alter. Und Gott löste schließlich, auch nach Zeiten der Glaubenskrise und wo manches in Schwanken und Wanken geraten war, sein Wort ein. Er stand zu seiner Zusage. Und es wurde Isaak geboren. Gott steht auch im Leben des Einzelnen zu seinem Wort. Und als dann die Geschichte des Volkes Israel begann und sich fortsetzte und man schließlich Jahrhunderte zurückschauen konnte, da hat auch dieser Psalmdichter wieder entdeckt in der Rückschau, Gott stand zu seinem Wort. Zum Beispiel, als dieses Volk versklavt war in Ägypten. Und dieses Volk keine Chance hatte, sich aus dieser Versklaverei zu befreien, hatte Gott zu diesem Volk gesprochen, ihr werdet in die Freiheit kommen. Wie sollte das geschehen? Da konnte kein Mensch eine Vorstellung haben. Aber wenn man das dann im zweiten Buch Mose nachliest, wie Gott das dann durchgeführt hat, dann steht man wieder vor diesem Wunder, wie Gott sein Wort hält und dass dieses Wort trägt. Und das darauf Verlass ist. Und wenn man dann sich die ganzen messianischen Verheißungen anschaut, diese Zusagen, die alle hindeuten auf den Welterretter, auf den Sohn Gottes. Und man schaut sich das im Alten Testament einmal an. Am Büchertisch gibt es ein Buch der Messias in beiden Testamenten. Da kann man das nachlesen, wie viele Worte Gottes im Alten Testament hinwiesen auf Jesus. Wie viele detaillierte Vorhersagen gemacht wurden, die genau in dieser Person des Jesus Christus eingetroffen sind. Gott steht zu seinem Wort. Und deswegen sagt der Psalmdichter, darauf ist Verlass, was er zusagt, das hält er gewiss. Nicht nur sagen im Blick auf die Vergangenheit, obwohl das wunderbar ist, in die Vergangenheit hineinzuschauen und den Spuren der Geschichte Gottes nachzugehen. Und das waren ja nur so ein paar wenige Beispiele von ungezählten anderen, die wir jetzt nennen könnten. Aber auch in der Gegenwart hält sich Gott an sein Wort. Zum Beispiel, da steht im Neuen Testament, Jesus hat es gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich habe das im Leben sehr unterschiedlicher Menschen beobachtet. Wer aufgrund dieser Einladung, wer zu mir kommt, zu Jesus Christus kam, in ganzer Offenheit und Ehrlichkeit, der wurde nicht abgewiesen, sondern aufgenommen. Das Wort Gottes ist wahr. Und wenn das heute in diesem Gottesdienst oder gleich im Anschluss an den Gottesdienst jemand aus unserer Mitte tut und sein Leben Jesus anvertraut, der wird aufgenommen, weil das Wort Gottes vertrauenswürdig ist. Und wenn ich das aufgrund der Zusagen der Bibel tue, werde ich nie enttäuscht werden. Oder Gott erhört Gebete des Glaubens. Wie viele aus unserer Mitte könnten berichten, wie ihr Gebet erhört worden ist? Nicht immer sofort, wie bei einem Automaten, das Geld oben rein, unten die Ware rausgezogen. Gott lässt uns manchmal warten, aber Gott erhört Gebet. Das Gebet des Glaubens verachtet er nicht. Er hört Gebet. Und er hört es auch nicht immer so, wie es unseren Vorstellungen und unseren Wünschen entspricht. Manchmal schon anders. Und wir müssen ihm schon zutrauen lernen, dass er größere Pläne hat. Dass er die Dinge besser überschaut. Auch die Dinge unseres Lebens. Und da müssen wir uns schon im Glauben üben, dass das richtig ist, wenn er unsere Gebete manchmal sogar entgegen unseren Vorstellungen und Wünschen erhört. Das gehört auch zum Glaubensrealismus, dass wir uns nicht in Welten versteigen, die an dieser Stelle den Boden der Heiligen Schrift verlassen. Und Gott handelt mit uns Menschen so, dass er uns umwandelt. Stellt euch einmal vor, da steht im Propheten Hesekiel eine wunderbare Zusage Gottes. Ich will Menschen das steinerne Herz, so wird es im Bild gesagt, wegnehmen, und will an die Stelle des steinernen Herzens dem Menschen ein fleischernes Herz geben. Herzen und Köpfe von Menschen können so hart sein, wie wir das in Deutschland schon mal sagen, wie Kruppstahl. Aber wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt, dann geschehen große Veränderungen. Und es sind nicht wenige von uns, die das so gravierend erlebt haben, dass Gott sie umgewandelt hat, was sie selber nicht konnten. Und wie Gott immer noch dabei ist, umzugestalten und umzuprägen. Das steht ja auch einmal im Neuen Testament, dass Gott uns umprägt in das Bild seines Sohnes. Und da ist Gott lebenslang an der Arbeit, was einmal grundsätzlich begonnen hat, wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt. Aber Gott steht zu seinem Wort. Denen, die sich ihm überlassen, die prägt er um. Der biblische Fachausdruck lautet hier, die heiligt er. Oder die stellt er in die Heiligung. Heiligung ist Umprägung. Umprägung des menschlichen Lebens nach dem Willen Gottes. Er nimmt uns, wie wir sind, lässt uns aber nicht, wie wir sind, sondern nach seinen Vorstellungen und nach seinem ewigen Plan prägt er uns um. Und dabei setzen wir ihm manchmal Widerstand entgegen. Dabei öffnen wir uns vielleicht zu Zeiten ganz neu und bewusst diesem Prozess. Aber Gott tut sein Werk und er steht zu seinem Wort. Und er bricht auch die Macht der Leidenschaften, mit denen wir selbst nicht fertig werden können. Und das ist wunderbar, auch in der Gegenwart wird diese Zusage erfahren, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Glaubst du das? Glauben wir gemeinsam das? Wir wollen doch neu Vertrauen fassen zu diesem Wort, dass Gott auch in der Gegenwart derselbe ist. Gestern hat er wunderbar gehandelt, also in der Vergangenheit. Er ändert sich nicht, ihm können wir genauso vertrauen heute. Und das wird auch in der Zukunft nicht anders sein. Wie hat das Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich bin bei euch. Und das hat er zu denen gesagt, die ihr Leben an ihn gebunden haben. die sich seiner Herrschaft bewusst unterstellt haben. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht weißt du schon, was diese Woche auf dich zukommt. Einige Dinge, die du nicht ändern kannst, die du nicht abstellen kannst. Und du hast Angst, wie das vielleicht ausgehen wird, wie du darin bestehen kannst. Jesus sagt dir, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und darum geh doch im Vertrauen auf seine Zusage, dass er bei dir ist, auch in diese prekäre Situation. Und wahrscheinlich gibt es genug Situationen für uns alle, die wir überhaupt noch nicht sehen. Und plötzlich ist etwas da, mit dem wir nicht im Entferntesten gerechnet haben. Und dann damit zu rechnen, Herr Jesus, jetzt bist du da. Und mit dir werde ich diese Situation meistern. Du wirst sie meistern. Du wirst mir die Kraft geben, die ich brauche. Du wirst mir den Durchblick schenken. Du wirst mir die Weisheit geben, die ich nötig habe. Und dann steht da nach der Luther-Übersetzung diese wunderbare Zusage, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ein ganz altes Wort, dieses Versäumen. Ich will dich nicht verlassen, sondern ich will bei dir sein und ich werde in jeder Situation dir zur Seite sein. Wunderbar. Und so können wir ganz bewusst und ganz getrost in die Zukunft gehen. Und wir dürfen das praktizieren, was schon im Psalm 37 steht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und dann kommt dieser schöne Satz, er wird's wohl machen. Ja, das Wohlmachen Gottes ist nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Ich weiß, wenn wir es erleben, sind wir sogar manchmal in der Situation enttäuscht. Und wir brauchen manchmal eine Zeit der Verarbeitung, bis wir eines Tages es doch sagen können im Rückblick, Gott, es war doch richtig. Du hast es wirklich gut gemacht. In vielen Situationen haben mir das Menschen schon gesagt. Wir konnten das nicht sofort akzeptieren, wie Gott gehandelt hat. Aber jetzt nach einem zeitlichen Abstand in der Rückschau, Gott hat gehandelt. Du hast es wohl gemacht. Und da muss man manchmal Gott Vertrauensvorschuss geben. Und muss ihm zutrauen, dass auch das, was so ganz gegen den Strich in unserem Leben läuft, und Gott bürstet manchmal gegen den Strich, was so ganz gegen den Strich läuft, ein Wohlmachen Gottes ist. Denn im Psalm 1 heißt es ja schon, alles, was er macht, das gerät wohl, das wird von dem gesagt, der diesem Wort Gottes vertraut. Und das, was wir machen, ist ja sicher nicht immer ein Wohlgeraten, es sei denn, es wird in diesem Zusammenhang vom Psalm 1 praktiziert, dass wir Gottes Wort annehmen und Gottes Wort ausleben. Wir setzen begründet unser Vertrauen auf Gottes Wort. Tun wir das wirklich? Frag dich einmal, gehst du mit Vertrauen auf Gottes Wort in diese neue Woche? Das wollen wir lernen. Seiner Gnade und Hilfe vertrauen. Aber das ist ja nur eine Seite des Bildes Gottes. Ist uns das eigentlich geläufig? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige es jetzt gern hätten, wenn ich an dieser Stelle Amen sagte. Aber wisst ihr, dass Gottes Wesen und dass Gottes Person auch eine andere Seite hat, die ich nicht verschweigen darf, die heute leider oft, wie ich beobachte, verschwiegen wird. Das gilt auch, was wir hier haben, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss im Blick auf die Ankündigungen seines Zorns und Gerichts. Und das gehört auch zum Wesen Gottes. Sonst hängt unser Bild von Gott schief. Ein Bild von Gott kann in vielfältiger Weise schief hängen und Gottes Bilder müssen sich immer wieder messen lassen an dem, was Gott über seine Person selbst gesagt hat. Alles andere ist Fantasie. Der biblische Fachausdruck lautet, was Gott über sich geoffenbart hat, gesagt hat, kundgetan hat. Das, was wir Menschen denken über Gott, von uns aus ist Philosophie, das kann richtig und kann falsch sein. Jedenfalls verlassen können wir uns nicht darauf. Und nun gehört zum Wesen Gottes auch diese andere heilige Seite, sein Zorn und sein Gericht. Und so wie Gott zu den Zusagen seiner Gnade und seiner Hilfe stand, so stand er auch zu den Zusagen seines Zornes und Gerichts. Denken wir an die Sintflut. Wieder ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Wo nur Noah mit wenigen Angehörigen gerettet wurde. Aber die Menschen gingen im Gericht Gottes unter. Die Herzen der Menschen waren böse von Jugend auf. Oder denken wir an Sodom und Gomorra. An Lot, wie er gerettet wurde. Und die Menschen dieser Städte gingen im Gericht Gottes unter. Oder Israel wurde gewarnt, wegen seiner Gottlosigkeit in die Gefangenschaft zu kommen. Und viele haben das nicht ernst genommen, bis einst Nebukadnezar kam aus Babylonien und Jerusalem belagerte und dann dieses Volk in die Gefangenschaft musste. Gericht Gottes? Oder denken wir an die Zeit Jesu? Jesus hat gesagt, im Blick auf Jerusalem, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann, was geschah, als die Römer kamen und diese Stadt zerstört haben, Jahre 70 nach Christus. Gott steht auch zu den Ankündigungen seines Zorns und seines Gerichts. Das gehört auch zum Bild Gottes. Und das gilt auch in der Gegenwart. Gott richtet auch heute Völker. Und vielleicht ist manches, was über unser Land gegangen ist, Gericht Gottes gewesen. Und Gott richtet Ungehorsame, zum Beispiel wenn jemand entgegen dem Willen Gottes als Kind Gottes einen Nichtchristen heiratet, das ist nie Gottes Wille. Und nachher hat er große Schwierigkeiten und Probleme, da muss er sagen, das hätte ich vorher wissen können. Gott hat den Segen nicht draufgelegt auf diese Verbindung. Und Gott lässt Unbekehrte verloren gehen, auch in unseren Tagen. Und das ist die größte Not der Menschen. Es gibt viele Nöte, denen wir begegnen können, ob das jetzt diese Hilfstransporte nach Russland sind, die Nöte aufzeigen, dass die Hilfstransporte nach Albanien waren oder Somalia oder wohin wir auch schauen. Es gibt ungezählte Nöte. Aber ist uns eigentlich klar, dass noch eine Not wesentlich größer ist als diese? Nämlich die Not, dass Menschen in der Gottestrennung verlorene Menschen sind. Haben wir das eigentlich noch auf der Reihe, dass diese Not größer ist? Sicher müssen wir den Menschen umfassend helfen. Aber wenn wir die Botschaft der Bibel ernst nehmen, dann sagt uns Gott, es ist nichts, was wir an irdischen Nöten erleiden können, gegenüber der Not, ewig verloren zu gehen und in der Ewigkeit ohne Gott zu sein. Haben wir dieses Bild noch von Gott? Das gehört auch zum Gottesbild. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das gilt auch für die Zukunft. Gott hat ja Dinge gesagt, auch im Blick auf seinen Zorn und sein Gericht für die Zukunft. Da sagt der Herr Jesus, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Glauben wir, dass dieses Wort des Herrn auch wahrhaftig ist? Oder schwächen wir die Worte des Zorns und Gerichts ab? Oder da steht in Römer 1, Vers 18, dass Gottes Zorn einmal deutlich offenbart wird über alles gottlose Wesen der Menschen. Und dann kommt ein ganzer Lasterkatalog, der in Römer Kapitel 1 aufgezählt wird. Und darüber kommt der Zorn Gottes über die Menschen, sodass es dort sogar heißt, Gott hat diese Leute dahingegeben, sogar in ihre eigenen Laster hineingegeben, dass sie darin versklavt sind und darin zugrunde gehen. Vieles vom Gericht Gottes kann sich auch schon im Leben hier auf dieser Erde vollziehen. Oder wenn wir an den Schluss der Bibel denken, Offenbarung 20, Vers 15, da ist die Rede davon, dass jeder Mensch, der gerettet sein will, für Zeit und Ewigkeit im Buch des Lebens eingetragen sein muss. Und dann heißt es dort, wenn jemandes Name nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde in den ewigen Feuersee geworfen. Das steht auch in der Bibel. Und das gehört auch zu dem Bild Gottes, wenn wir denn ein Ganzes haben wollen. Und nicht nur das suchen, was uns irgendwie freut und bestätigt. Wir müssen das ganze Bild Gottes und damit das ganze Wort Gottes ernst nehmen in allen Aussagen. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und darum sagt Jesus, und damit will ich dann gleich schließen, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Sonst kann er niemals in das Reich Gottes kommen, es noch nicht einmal sehen. Johannes Kapitel 3. Wir müssen eine innere Umwandlung durch Jesus Christus erleben. Oder wie es hier heißt, von Neuem geboren werden. Sonst werden wir nie in das Reich Gottes kommen, nie gerettet sein. Glaubst du, dass dieses Wort Gottes wahrhaftig ist und dass Gott sich nach diesem Wort richten wird? Und dann heißt die Frage, bist du von Neuem geboren? Gehört dein Leben schon Jesus Christus an? Wenn nicht, dann ist dieser Tag ein einziger Aufruf und eine Einladung, das geschehen zu lassen, durch Jesus. Und wenn du sagst, das ist geschehen in meinem Leben, nimmst du Gottes Wort ernst? Bist du zum Beispiel bei Pro Christ und den Vorbereitungen eifrig dabei? Versuchst du Menschen für Jesus zu gewinnen? Ist das deine größte Aufgabe? Es gibt immer wieder Leute, die sich einer solchen Aufgabe verschließen. Und das ist ein Jammer. Und ich beobachte Kinder Gottes, die sich der Weitergabe des Evangeliums verschließen. Und die sich grundsätzlich verneinen und verleugnen lassen, wenn geschult wird für so etwas, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Und das ist ein Jammer. Nimmst du Gottes Wort wirklich ernst? Dann kann es nur darum gehen, dass wir bereit sind, alles einzusetzen, Menschen vor dem Zorn Gottes zu retten, dass sie in die Gnade Gottes kommen. Und dass sie unter der Gnade Gottes die Sonne der Liebe Gottes erfahren. Und dass sie in dieser Liebe Gottes aufblühen und neue Menschen werden. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern unter dem Zorn Gottes bleiben. Johannes 3, Vers 36. Und so wollen wir alles, was Gott gesagt hat, ernst nehmen, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir wollen unser Vertrauen setzen auf ihn und sein ewig gültiges Wort. Dann haben wir das feste Fundament für unser Leben. Wir wollen aufstehen und beten. Vater im Himmel, du stehst vor uns als der ewige Gott, der sich nicht ändert. Du hast zu deinem Wort gestanden in der Vergangenheit. Du stehst heute dazu. Und du wirst auch in Zukunft zu deinem Wort unverrückbar stehen. Herr, und das muss Konsequenzen haben für unser Leben. Du stehst vor uns mit der Frage, ob wir wirklich dir und deinem Wort absolut vertrauen. Vergib uns, wo wir dir misstraut haben, wo wir nicht auf deine Macht und auf die Kraft deines Wortes und die dahinterstehende Macht Gottes vertraut haben. sondern wo wir Menschen mehr gefürchtet haben als Gott und Situationen dazu uns irgendwie Anlass sein ließen zu verzagen. Wir wollen an diesem Tag es lernen, mit dir zu rechnen, mit deinen wunderbaren Zusagen deiner Gnade und Hilfe. Und du hast ungezählte uns mit auf den Weg gegeben. Aber wir wollen kein schiefes Bild von dir haben. Du bist auch ein heiliger Gott. Und du sprichst von deinem Zorn und von deinem Gericht. Und auch das lehre uns ernst zu nehmen, ganz neu. Und dann hilfe uns, dein ganzes Wort wirklich in unser Leben und in die Ausgestaltung unseres Lebens einzubeziehen. Und das lass Konsequenzen haben. In unseren Ehen, in unseren Familien, im Beruf, in der Gemeinde, wo wir sonst sind, Herr. Und so bleib du mit uns im Gespräch und gib uns diese Gnade, dass wir nichts höher einschätzen als dich selber und dein ewig gültiges Wort. Danke sei dir, dass du es uns anvertraut hast. Amen.